Sie sind auf das Programm von Library Radio eingestellt. Radio L. Fun. Literatur, Philosophie, Fantasie. Unsere Anschrift ist Hilda Straße 13 in 76534 Baden-Baden. Radio L. Wie Literatur.
Der russische Dichter Alexander Puschkin lebte von 1799 bis 1837. Er starb an den Folgen eines Duells. Er leistete einen grundlegenden Beitrag zur Entwicklung der russischen Literatursprache und gilt als der eigentliche Schöpfer der neuen russischen Literatur. Und er schuf als Prosaerzähler bahnbrechende Werke. Sie hören aus den Erzählungen Bjelkins, Der Schuss und Der Sargmacher. Sprecher ist Heinz Siebeneicher.
Wir lagen in der Ortschaft Drei Sterne. Das Leben eines Armeeoffiziers ist ja bekannt. Am Vormittag exerzieren und auf die Manege, zu Mittag beim Regimentskommandeur oder in einer jüdischen Kneipe, abends Punsch und Karten. In Drei Sterne gab es kein einziges gastfreies Haus, nicht ein einziges Mädchen, das man hätte verehren können. Wir versammelten uns immer einer beim anderen und bekamen nie etwas anderes zu Gesicht, außer unseren Uniformen. Lediglich ein einziger Mensch, der kein Militär war, gehörte zu unserer Gesellschaft. Er mochte 35 Jahre alt sein, und wir zählten ihn aus diesem Grunde bereits zu den Greisen. Seine Erfahrung gab ihm vor uns mancherlei Vorzüge und seine gewöhnliche, finstere Verschlossenheit eine schroffe Art, und seine böse Zunge übten auf unsere jungen Köpfe einen gewaltigen Einfluss aus. Etwas Rätselhaftes lag in seinem Schicksal. Er schien zwar ein Russe zu sein, sein Name jedoch klang ausländisch. Er hatte in früherer Zeit bei den Husaren gedient und sogar Erfolg gehabt. Keiner kannte die Ursache, die ihn bewogen hatte, seinen Abschied zu nehmen und sich in dieser armen Ortschaft niederzulassen, in der er ein gleichzeitig armseliges und verschwenderisches Dasein führte. Man sah ihn nie anders als zu Fuß in einem längst abgetragenen schwarzen Leibrock, und dennoch war sein Tisch stets für alle Offiziere unseres Regiments gedeckt. Freilich bestand das Mittagessen meist nur aus zwei oder drei Gängen, die ein verabschiedeter Soldat zubereitete. Der Champagner aber floss dazu in Strömen. Niemand wusste Bescheid über sein Vermögen oder über seine Einkünfte, und kein einziger wagte, ihn danach zu fragen. Er besaß mehrere Bücher, die zum großen Teil militärischen Inhalts waren, doch waren auch Romane darunter. Er lieh sie gern aus und verlangte sie nie zurück, dafür jedoch gab er auch niemals ein Buch zurück, das er entliehen hatte. Seine Hauptbeschäftigung bestand im Pistolenschießen. Die Wände seines Zimmers waren mit Kugeln geradezu gespickt und voller Löcher, so dass sie fast Honigwaben ähnlich sahen. Der einzige Luxus in der ärmlichen Behausung, in der er lebte, war eine reiche Pistolensammlung. Die Fertigkeit, die er erreicht hatte, war so außerordentlich, dass, wenn er sich hätte anschicken wollen, mit der Kugel eine Birne von der Mütze eines von uns herabzuschießen, keiner aus unserem Regiment auch nur einen Augenblick gezaudert hätte, ihm den eigenen Kopf darzubieten. Unsere Gespräche berührten häufig das Thema der Zweikämpfe, aber Silvio, so will ich ihn nennen, beteiligte sich niemals an solchen Unterhaltungen. Fragte man ihn, ob er sich jemals duelliert habe, dann pflegte er trocken zu antworten, er habe sich duelliert, aber er vermied es dabei, auf Einzelheiten einzugehen. Und es war nur zu offensichtlich, dass ihm solche Fragen unangenehm waren. Wir nahmen darum an, dass irgendein unseliges Opfer seiner furchtbaren Geschicklichkeit sein Gewissen belastete. Übrigens wollte es keinem von uns jemals in den Kopf, in ihm etwas, das etwa nach Feigheit aussehen mochte, auch nur zu vermuten. Es gibt Menschen, deren Äußeres allein bereits jeden solchen Verdacht ausschließt. Ein unerwarteter Vorfall setzte uns darum alle in Erstaunen. Eines Tages speisten etwa 10 unserer Offiziere bei Silvio. Wir tranken wie immer, das heißt sehr viel. Nach dem Essen überredeten wir den Hausherrn, eine Bank zu halten. Er lehnte es anfangs beharrlich ab, denn er spielte fast nie. Schließlich jedoch befahl er, Karten herbeizubringen, warf ein 50 Goldstücke auf den Tisch und nahm Platz. Wir scharrten uns um ihn und das Spiel begann. Es war Silvios Gewohnheit, beim Spiel völliges Schweigen zu beobachten. Er stritt nie und ließ sich auch niemals auf irgendwelche Erklärungen ein. Wenn sich einer der Spieler verrechnet hatte, so zahlte er entweder sogleich den Rest aus oder er schrieb die Differenz auf. Das kannten wir bereits und darum hinderte ihn keiner von uns je auf seine Art zu schalten. Doch dieses Mal befand sich ein Offizier in unserer Mitte, der erst kurz zuvor zu uns versetzt worden war. Er spielte gleichfalls und bog aus Zerstreutheit bei einer Karte eine Ecke zu viel um. Silvio nahm die Kreide und glich nach seiner Gewohnheit die Rechnung aus. Da der Offizier dachte, dass sich jener geirrt hätte, wollte er sich auf eine Auseinandersetzung einlassen. Schweigend fuhr Silvio fort, die Karten zu geben. Der Offizier verlor die Geduld, ergriff eine Bürste und wischte das, was ihm überflüssig vorkam, fort. Silvio nahm die Kreide und schrieb es wieder auf. Da sich der Offizier vom Wein erhitzt, vom Spiel und vom Gelächter der Kameraden hierdurch beleidigt fühlte, packte er im Zorn einen auf dem Tisch stehenden kupfernen Leuchter und warf ihn so heftig auf Silvio, dass dieser kaum imstande war, dem Schlag auszuweichen. Wir waren bestürzt. Silvio erhob sich, bleich vor Zorn, und sagte mit funkelnden Augen, »Mein Herr, haben Sie die Güte, uns zu verlassen, und danken Sie Gott, dass dies in meinem Haus geschehen ist.« Wir waren nicht einen Augenblick im Zweifel, was jetzt geschehen würde, und sahen unseren neuen Kameraden bereits für tot an. Der Offizier verließ das Haus, indem er hinzufügte, dass er bereit wäre, für die Beleidigung jede Genugtuung, die dem Herrn Bankhalter erwünscht sei, zu geben. Das Spiel wurde nach einigen Minuten fortgesetzt, da wir nur zu gut fühlten, dass dem Hausherrn der Sinn jetzt nicht danach stand, gab einer nach dem anderen die Sache auf, und so gingen wir kurz darauf heim, indem wir uns über die baldige Vakanz unterhielten. Als wir uns am nächsten Morgen in der Manege versammelten, wurde bereits die Frage aufgeworfen, ob wohl der arme Leutnant noch am Leben sei. Doch da trat er auch schon selber in unsere Mitte. Wir richteten mithin die gleiche Frage an ihn. Er entgegnete, dass er von Silvio noch nicht die geringste Nachricht erhalten hätte. Das wunderte uns. Wir gingen bald darauf zu Silvio und fanden ihn auf seinem Hof, damit beschäftigt, eine Kugel nach der anderen in ein Ass zu schießen, das er ans Tor geklebt hatte. Er empfing uns wie gewöhnlich, doch fiel kein Wort über den gestrigen Vorfall. Auf diese Weise vergingen 3 Tage und der Leutnant war immer noch am Leben. Erstaunt fragten wir uns, ob es möglich sei, dass sich Silvio nicht duellieren wolle. Silvio duellierte sich nicht. Er begnügte sich mit einer geringen Erklärung und schloss Frieden. Dieser Umstand schadete ihm anfangs bei uns jungen Leuten sehr. Junge Leute, die gewöhnlich in der Tapferkeit den Gipfel der menschlichen Tugenden und die Entschuldigung für alle nur erdenklichen Laster finden, verzeihen am wenigsten einen Mangel an Kühnheit. Nach und nach aber geriet alles in Vergessenheit und Silvio gewann seinen früheren Einfluss zurück. Einzig ich konnte nicht mehr die früheren Beziehungen zu ihm gewinnen. Da ich von Hause aus über eine romantische Einbildungskraft verfügte, hatte ich mich vorher näher als die anderen an diesen Menschen angeschlossen, dessen Leben rätselhaft war und der mir wie der Held einer geheimnisvollen Geschichte vorkam. Er hatte mich sehr gern. Zumindest ließ er einzig vor mir seine gewohnheitsmäßig beißende Bosheit fahren und wusste auch von anderen sehr einfach und ungewöhnlich angenehm zu reden. Nach dem unglückseligen Abend aber war der Gedanke, dass seine Ehre befleckt und trotzdem nicht durch eigenen Antrieb reingewaschen worden war, dieser Gedanke wollte mir nicht aus dem Kopf und hinderte mich daran, mit ihm so zu sein, wie ich vormals gewesen war. Ja, mir war es sogar lästig, ihn anzuschauen. Silvio hingegen war viel zu klug und zu erfahren, um, das bemerkend, nicht auch sogleich den Grund zu erraten. Es schien ihn sogar zu bekümmern, zumindest bemerkte ich zweimal den Wunsch bei ihm, mit mir darüber zu sprechen. Da ich jedoch eine jede solche Möglichkeit vermied, ließ Silvio schließlich von mir ab. Seit jener Zeit sah ich ihn nur noch, wenn wir im Kreise meiner Kameraden waren. Und unsere vormaligen offenherzigen Unterredungen hatten ein Ende. Die zerstreuten Bewohner der Hauptstadt könnten sich keinen Begriff von mancherlei Empfindungen machen, die den Bewohnern der Dörfer oder kleinen Städtchen nur zu gut bekannt sind, wie zum Beispiel das Warten auf den Posttag. Dienstags und freitags war unsere Regimentskanzlei immer voll von Offizieren. Der eine erwartete Geld, jener Briefe, ein dritter Zeitungen. Die Pakete wurden meist an Ort und Stelle aufgebrochen, man teilte sich die Neuigkeiten mit und an diesen Tagen bot die Kanzlei das belebteste Bild. Die Briefe, die Silvio erhielt, waren an unser Regiment adressiert und darum war er gewöhnlich auch da. Eines Tages erhielt er eine Sendung, von der er sogleich mit dem Ausdruck der größten Ungeduld das Siegel herunterriss. Er überflog den Brief und seine Augen blitzten. Die Offiziere, deren jeder mit seinem eigenen Brief beschäftigt war, bemerkten nichts. »Meine Herren«, sagte Silvio zu ihnen, »die Umstände erfordern meine unverzügliche Abreise. Ich reise noch heute Nacht. Ich hoffe, Sie werden es mir nicht abschlagen, zum letzten Mal bei mir zu speisen. Ich erwarte auch Sie«, fuhr er zu mir gewandt fort, »ich erwarte Sie bestimmt.« Mit diesen Worten verließ er uns eilig, und auch wir gingen, nachdem wir beschlossen hatten, uns bei Silvio wiederzusehen. Ein jeder in seiner Richtung. Ich kam um die festgesetzte Stunde zu Silvio und fand bei ihm fast das ganze Regiment vor. Sein Hab und Gut war bereits gepackt, nicht viel mehr als die nackten, zerschossenen Wände waren zurückgeblieben. Wir setzten uns zu Tisch. Der Hausherr war außergewöhnlich gut gelaunt und seine Heiterkeit steckte bald die anderen an. Jeden Augenblick knallte ein Pfropfen, unablässig schäumten die Gläser und mit allem nur erdenklichen Eifer wünschten wir dem Scheidenden eine glückliche Reise und alles mögliche Gute. Als wir uns vom Tisch erhoben, war es bereits spät am Abend. Während wir nach unseren Mützen suchten, hielt Silvio, der inzwischen von den anderen Abschied genommen hatte, mich in dem Augenblick, als ich mich ansteckte, fortzugehen, am Arm zurück. »Ich habe noch mit Ihnen zu sprechen«, sagte er leise. Ich blieb. Die Gäste verschwanden, wir waren zu zweit, wir nahmen einander gegenüber Platz und setzten schweigend unsere Pfeifen in Brand. Silvio schien bedrückt zu sein von der frühen, ein wenig krampfhaften Heiterkeit war nichts mehr zu bemerken. Seine finstere Blässe, die funkelnden Augen und die dicken Rauchwolken, die seinem Munde entquollen, verliehen ihm das Ansehen eines wirklichen Dämons. Es vergingen einige Minuten, bevor Silvio sein Schweigen unterbrach. »Es könnte sein, dass wir uns nicht mehr wiedersehen«, sagte er schließlich. »Bevor wir uns jetzt trennen, möchte ich Ihnen daher einige Erklärungen abgeben. Sie konnten wahrnehmen, wie gering ich die Ansicht der anderen einschätzte. Sie jedoch habe ich gern und ich fühle es, dass es mir peinlich sein würde, in Ihrem Geist einen falschen Eindruck zu hinterlassen.